mein Name ist Günter Kustens und ich begrüße euch im Namen von der ATAC, Bundes AG Globalisierung Krieg, momentan aus Madrid. Seid herzlich willkommen. Unsere Bundes AG hat die Themen Friedenspolitik und internationale Entwicklung als inhaltliche Schwerpunkte. Das Thema China ist erst kürzlich stärker medial bei uns, aber eher als Feindbild und auch als Aufrüstungsbegründung neben Russland im Visier. Die neue NATO-Strategie konzentriert sich besonders darauf. Momentan findet mit dem Wiederaufstieg Chinas ein Epochenwandel statt, der schon jetzt unser Leben ökonomisch mitträgt, zu einem monatlichen Konkurrenz zur westlichen Führungsmacht darstellt. Von vielen möglichen Aspekten zu China möchten wir uns in dieser Veranstaltung auf das Thema, wie eingeblendet, Außen- und Wirtschaftsbeziehungen Chinas zu BRD und zur EU, und zunehmenden Kalten Krieg konzentrieren. Dafür haben wir Jörg Kohler eingeladen, der sich aus London zugeschaltet hat, da er dort lebt und als Sozialwissenschaftler arbeitet. Er ist Journalist und Redaktionsmitglied bei German Foreign Policy.com. Er ist Autor verschiedener Bücher zur deutschen Außenpolitik, wie auch zu Chinas Aufstieg zur Weltmacht und die Gegenwehr des Westens. Er spricht mäßig für junge Welt und für konkret. Ja, lieber Jörg, schön, dass du uns mit deinem außenpolitischen Expertenwissen einen Vortrag hältst. Die Diskussion hat gerade schon Rette erklärt, dass die also nachher stattfindet, dass also erstmal kompletter Vortrag von dir gehalten wird. Annette nimmt dann nachher als Moderator die Wortmeldung auf. Jörg, du hast das Wort.
Ja, danke. Danke erstmal für die Einladung. Danke fürs Organisieren. Freut mich sehr, dass das klappt, dass wir uns heute zum Thema China austauschen können. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Wenn was nicht funktioniert, einfach kurz Bescheid sagen. Das ist immer wichtig, weil über das Netz sieht man ja nicht, ob was ankommt oder nicht. Gut. Vorab, was ich sagen möchte, ich möchte einsteigen mit einer kurzen Vorbemerkung und dann mit zwei kleinen Blöcken, mit denen ich sozusagen den Rahmen für das eigentliche Thema aufspannen möchte. Diese beiden kleinen Blöcke beschäftigen sich mit den USA im Verhältnis zu China und mit China im Verhältnis zu den USA. Das ist, denke ich, wichtig, denn das ist sozusagen der große Rahmen, der den Hintergrund für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und China auf der anderen Seite bildet. Diese beiden Mächte, die USA und China, sind an sich so stark und so prägend, dass eben ohne diesen Rahmen, denke ich, man die Beziehungen zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und China auf der anderen Seite nicht wirklich angemessen darstellen kann. Ich versuche aber, das möglichst knapp zu halten, und der Schwerpunkt wird dann eben auf dem Thema liegen, das ihr hier auf dieser Folie seht. Gut. Die kleine Vorbemerkung, die wäre, muss ich kurz schauen, ob ich das hinkriege. Ja, die kurze Vorbemerkung wäre: China ist eine uralte Macht, muss man so sagen. China ist wirklich ein Staat, der eine jahrtausendealte Geschichte hat. Ganz anders als zum Beispiel Deutschland oder die USA oder die meisten europäischen Länder. Die chinesische Geschichte geht sehr, sehr weit zurück und die hat Höhen und Tiefen gehabt, wie auch immer. Aber es ist sozusagen für die chinesische Geschichte durchaus ein Normalzustand, dass China in der Welt ein Staat ist, der stark ist, dem es mehr oder weniger gut geht vom Wohlstand her und der auch eine Position besitzt, also eine nennenswerte Machtposition auch in der Welt. 200 Jahre zurück, um 1800 rum, war es so, China hatte damals sogar ein Drittel ungefähr der Weltbevölkerung, aber hat auch ein gutes Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung erwirtschaftet und war damit als Nationalstaat der Staat mit der größten Wirtschaftsleistung weltweit, auch eben, weil er so eine große, zahlenstarke Bevölkerung hatte. Das war eine Zeit um 1800 rum, als China noch recht wohlhabend war und konnte Zeichen der Schwäche, der Dissonanzen, der Differenzen, der inneren Streitigkeiten schon erkennen. Aber das Entscheidende ist, dass in der Entwicklung im 19. Jahrhundert es dann dazu gekommen ist, dass China einen dramatischen Abstieg erlitten hat. Das hatte viel mit den europäischen Mächten zu tun, die im Aufstieg waren. Hier ein Bild, eine künstlerische Darstellung einer Szene aus dem Opiumkrieg 1839 bis 1842. Das war, wenn man es auf den Punkt bringen will, der Krieg mit den Großbritannien damals, die damals zur Weltmacht werdende europäische Macht, den Großbritannien damals China militärisch zu Öffnungsschritten gezwungen hat. Und im Rahmen dieser Öffnung ist es dann nach und nach dazu gekommen, dass die europäische Wirtschaft immer stärker China durchdringen konnte, dass China schwächer wurde, auch innere Zerfallsmomente in China zugenommen haben, China also dramatisch im Abstieg war. Und zu dieser Geschichte gehört das auch dazu, zu dieser Geschichte des Abstiegs. Das ist, denke ich, für uns in Deutschland immer wichtig, dass an diesem Prozess China von einem wohlhabenden Staat zu einem Armenhaus zu machen, auch das Deutsche Reich beteiligt war. Hier sieht man Wilhelm II. Im Ende Juli 1900, wie er deutsche Truppen in den Kolonialkrieg nach China verabschiedet zur Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes. Die deutschen Truppen haben in China Massaker veranstaltet, die hierzulande kaum bekannt sind, die zur Verwüstung des Landes beigetragen haben, zum Abstieg Chinas. Und es ist dann um 1900 so gewesen, dass China tatsächlich schon ziemlich am Boden lag und die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hindurch war es so, dass China ursprünglich, wie gesagt, um 1800 noch ein Land mit einem Drittel der Wirtschaftsleistung weltweit, nur noch ein Schatten seiner selbst war um 1900. Der Aufstieg hat letztlich 1950 begonnen mit der Gründung der Volksrepublik und der weitere Aufstieg Chinas hat dann vor allem, der Aufstieg im globalen System hat dann vor allem in den 80er Jahren begonnen. Ich habe hier eine Grafik dabei, das ist eine sehr abstrakte Grafik, da sieht man Tabellen, die stammen übrigens vom Internationalen Währungsfonds, da sieht man Grafiken, die Wirtschaftsleistung angeben. Und zwar geben sie an, wenn man sich die gesamte weltweite Wirtschaftsleistung vorstellt, dann haben die westlichen Staaten, also die westlichen Industriestaaten, einen bestimmten Anteil an dieser globalen Weltwirtschaftsleistung und die Schwellen- und Entwicklungsländer haben einen anderen Anteil. Und genau das kann man hier auf dieser Grafik sehen. Das hier, 1980, zu diesem Zeitpunkt, dann die 80er Jahre hindurch, durchweg bei mehr als 60% der globalen Wirtschaftsleistung liegend, das sind sozusagen die westlichen Industriestaaten, sprich Nordamerika, Europa, Japan, Australien, das wären so die markanten Länder, die dazugehören. Die haben die 80er Jahre hindurch, wie gesagt, mehr als 60% der Wirtschaftsleistung erzielt und die Schwellen- und Entwicklungsländer, also die ärmeren Länder, sind nicht mal auf 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung gekommen. Kleine technische Anmerkung zu dieser Grafik. Ich muss sie dazu machen, auch wenn es jetzt ein bisschen abstrakt wird, aber diese Grafik gibt die Wirtschaftsleistung an nicht in absoluten Dollarwerten, sondern nach Kaufkraftparität. Grundgedanke davon ist, wenn ich einen Dollar habe, kann ich in den USA nicht viel kaufen, da kriege ich nicht viel für. Auch in Deutschland kriege ich nicht viel für einen Dollar. Wenn ich in China bin, kriege ich für einen Dollar schon deutlich mehr. Das liegt an dem internationalen Gefälle zwischen den Währungen, zwischen den unterschiedlichen Staaten. Und das Konzept der Kaufkraftparität versucht, diese Ungleichheit einzuberechnen. Sie versucht also einzuberechnen, dass man mit einem Dollar in China wirklich viel mehr kaufen kann, also viel mehr kriegen, als man es kriegen kann in Europa oder in den USA. Das heißt also, sie misst sozusagen eher den Gebrauchswert der Waren. Das ist ein nicht ganz korrekter Vergleich, aber egal, ich hoffe, es wird deutlich, was ich meine. Das bedeutet also, das Konzept der Kaufkraftparität misst mehr den realen materiellen Reichtum als nur seinen Preis. Gut, aber gemessen nach Kaufkraft ist es so, dass man hier sieht, dieser kleine Knick technisch bedingt durch die Umbrüche nach 1990 und den Absturz vor allem Ost- und Südosteuropas. Müssen wir uns jetzt nicht näher beschäftigen. Das Interessante passiert hier ab den 90er Jahren, wo die westlichen Industriestaaten dann ja vor allem hier ab 2000 ihren Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung schwinden sehen. Das bedeutet also, der Anteil Europas, Nordamerikas, Japans, Australiens und noch einiger weiterer Länder, also der reichen Welt sozusagen, an der weltweiten Wirtschaftsleistung nimmt ab, geht zurück. Und hier um 2007, 2008 rum wird dieser Anteil sogar schon geringer als der Anteil der Schwellen- und Entwicklungsländer. Und heute ist es so, dass es bewusst noch ein Wert vor der Covid-19-Pandemie, weil die Statistiken verzerrt, dazu am Schluss noch ein bisschen. Inzwischen ist es sogar so, dass der alte Westen nur noch knapp 40% der globalen Wirtschaftsleistung erzielt, während 60% in den Schwellen- und Entwicklungsländern erzielt werden. Man muss sich bei all dem klar machen, im alten Westen, das sind nicht mal ein Fünftel der Menschheit, nur die in den reichen Ländern leben. Das heißt also, das ist immer noch viel mehr, als uns hier eigentlich zusteht, wenn man den Reichtum, den weltweiten Reichtum gleich verteilen würde. Aber gut, die Verhältnisse ändern sich. Wenn man in die Details geht, diese Linie hier zeigt den Anteil Chinas an der globalen Wirtschaftsleistung. Der geht rauf, immer stärker rauf und hier dann doch deutlich stark rauf. Und man sieht, der Aufstieg der Schwellen- und Entwicklungsländer hier, der wird vor allem vom Aufstieg Chinas getragen. Der Aufstieg Chinas ist also der prägende Faktor in der Verschiebung der globalen Wirtschaftsverhältnisse. Gleichzeitig ist es so, man sieht das hier an dieser Grafik, das ist der Anteil der Vereinigten Staaten an der globalen Wirtschaftsleistung. Und hier sieht man, er ist hoch, er ist über oder um die 20% und er geht hier dann aber langsam zurück. Der Anteil der US-Wirtschaft an der globalen Wirtschaftsleistung. Und er ist inzwischen sogar in realen, nach Kaufkraftparität gemessen, inzwischen sogar schon geringer als der Anteil Chinas. Und hier, die nächste Linie, das ist der Anteil der heutigen Europäischen Union. Ich muss genau dazu sagen, das ist sogar noch die EU 28, das heißt, Großbritannien ist noch mit eingerechnet als eine immer noch europäische und eng mit der EU zusammenarbeitende Macht. Und auch hier sieht man selbst die EU 28, die es ja überhaupt nicht mehr gibt, selbst die hat einen Anteil an der Wirtschaftsleistung, der unter dem von China liegt. Wenn man so will, ist diese Grafik hier im Kern die Grafik, die den, so würde ich das interpretieren, den historischen Abstieg des alten Westens andeutet zumindest. Denn mit einer immer geringeren Wirtschaftsleistung im globalen Vergleich ist ja auch eine geringere Kaufkraft verbunden, eine geringere Fähigkeit, letztlich auch politisch Einfluss zu nehmen und letztlich auch aufzurüsten. Das bedeutet also, die Machtmittel, die Staaten zur Verfügung haben, die hängen natürlich auch an der Wirtschaftsleistung. Und dadurch, dass China immer stärker wird und inzwischen nach Kaufkraftparität die westlichen Staaten, also die USA auf der einen Seite und die EU auf der anderen Seite schon überholt hat, da wird das, denke ich, deutlich. Das vollzieht sich in ganz geraden Linien, ohne Knicks und Wellen und Zacken und sowas. Das bedeutet eben, meiner Ansicht nach, es ist ein historischer Prozess. Kleine Anmerkung noch, das hier ist die Linie Indiens, deutlich unter der Linie Chinas, inzwischen aber auch aufsteigend. Es ist, wenn man so will, ein Aufstieg Asiens, der sich da vollzieht, nicht nur Chinas, sondern ganz Asiens. Und wenn man diese Prognosen hier weiterzeichnet in die Zukunft, Prognosen treten nicht immer ein, aber wenn sie eintreten, dann wird selbst Indien in 10, 20, vielleicht 30 Jahren die westlichen Staaten überholt haben und die zweitgrößte Wirtschaftsmacht weltweit sein. Das ist also sozusagen der historische Prozess. Aus chinesischer Sicht ist es nur ein Prozess, der in gewisser Weise den alten historischen Normalzustand aus der Zeit bis 1820 rum wiederherstellt. Den Zustand, wo ein Land mit der größten Bevölkerung der Welt auch das Land mit der größten Wirtschaftskraft weltweit ist. Das ist also der historische Prozess, vor dem sich die politische Entwicklung abspielt. Aus Sicht der Machteliten in den Vereinigten Staaten ist das natürlich eine nicht wünschenswerte Entwicklung, eine bedrohliche Entwicklung. Man kann sehen, dass die Regierungen in den USA schon seit fast 20 Jahren explizit darauf reagieren. George Bush hat im Jahr 2002, als er Japan besucht hat, gesagt, er sei der Auffassung, dass das 21. Jahrhundert das pazifische Jahrhundert der Vereinigten Staaten sei. Sprich, das Jahrhundert, in dem sich die USA auf den Pazifik und auf die Länder jenseits des Pazifik, nämlich vor allem auf China, konzentrieren würden, auf den Machtkampf gegen China. Bush hat sich dann bekanntermaßen, so würden es Machtstrategen formulieren, im Mittleren Osten verzettelt mit seinem Krieg im Irak, den er dann letztlich, wo er die Verhältnisse nicht in den Griff gekriegt hat. Obama hat dann den nächsten Anlauf genommen 2011 mit seinem Pivot to Asia, also seinem Schwenk nach Asien. Den hat er 2011 verkündet und gesagt, er will jetzt dafür sorgen, dass die Vereinigten Staaten mehr in Asien, im Pazifikgebiet aktiv werden. Er versucht, das auch durchzusetzen. Naja, und derjenige, der den großen Schwenk wirklich vollzogen hat, das war natürlich Donald Trump. Donald Trump, der die Aggressionen gegenüber China rapide hochgefahren hat auf verschiedenen Ebenen. Ganz zentral natürlich der Wirtschaftskrieg, den die Vereinigten Staaten unter Trump recht offen gegen China angezettelt haben. Angefangen hat es, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, mit den Strafzöllen. Es wurden Zölle auf Einfuhren aus China verhängt, was diese Einfuhren unwirtschaftlich machen sollte und dazu führen sollte, dass US-Unternehmen eben woanders kaufen oder im eigenen Land produzieren und dass China eben seine Bedeutung für die USA verliert. Der nächste Punkt war, dass die Trump-Administration angefangen hat mit gezielten Sanktionen gegen Unternehmen, diese Unternehmen zu bekämpfen. Bekanntestes Beispiel Huawei. Huawei, ein Unternehmen, das lange vor allem für seine Smartphones bekannt gewesen ist, das aber auch ganz vorne dabei ist bei 5G, also bei dem Mobilfunkstandard der neuesten Generation, das also in einer ganz, ganz wichtigen Hightech-Branche wirklich ganz vorne dabei ist auf Weltebene. Die Trump-Sanktionen gegen Huawei, die Versuche, Huawei weltweit aus möglichst vielen Märkten herauszudrängen, auch aus den europäischen, die sind bekannt. Die Versuche dauern bis heute an. Auch unter der Biden-Administration ist es so, dass die Vereinigten Staaten versuchen, Huawei zu bekämpfen. Und das Ziel ist es natürlich dabei, nicht nur einfach ein Unternehmen zu bekämpfen oder nicht nur einfach den Mobilfunksektor möglichst weltweit in westliche Hände zu kriegen, sondern Huawei ist ein Beispiel für chinesische Hightech-Produkte, also für die technologische Entwicklung Chinas. Und wenn ein Staat wirklich stark werden will, dann reicht es nicht, wenn er einfach nur Wirtschaftsleistung erzielt. Er muss auch Hightech-Produkte haben. Er muss in der heutigen Wirtschaft bei der technologischen Entwicklung ganz vorne mit dabei sein. Sonst wird er nicht eine weltweit handlungsfähige Macht. Und genau daran versuchen die Vereinigten Staaten, China zu hindern. Aktuelles Beispiel auch die Versuche, chinesische Unternehmen von Halbleitern abzuschneiden. Und wie müssen wir jetzt weitermachen? Aber wie gesagt, nur ein paar Punkte zum Verhältnis zwischen den USA und China zu markieren. Weiter ist es so, dass die Vereinigten Staaten inzwischen auch zunehmend mit Sanktionen gegen China vorgehen. Diese Sanktionen werden menschenrechtlich begründet. Sie sind aber auch zumindest teilweise eindeutig dazu da, bestimmte Unternehmen auszuschalten. Und Stichwort Völkerrecht, denn es geht ja heute auch um die Rolle des Völkerrechts. Es ist so, dass einige dieser Sanktionen ausdrücklich so gefasst sind, dass sie den Anspruch haben, im Ausland begangenes, tatsächliches oder vermeintliches Unrecht, also Unrecht aus US-Sicht, zu ahnden. Das sind die sogenannten Magnitsky-Sanktionen, so sind sie im Fachausdruck bekannt, aber der Anspruch ist es halt, dass die Vereinigten Staaten sagen, wir wollen Menschenrechtsverletzungen oder Korruption weltweit ahnden und das machen wir mit Sanktionen. Das ist nun etwas, was Stichwort Völkerrecht zumindest hochproblematisch, wenn nicht wirklich offen völkerrechtswidrig ist, denn dass ein Staat sich anmaßt, sozusagen Handlungen, die in einem völlig anderen Staat passieren, rechtlich zu ahnden, das ist ein direkter Eingriff in die Territory, also in die Souveränität eines fremden Staates und als solche völkerrechtlich auch nicht legitim. Bedeutet, die Methoden, mit denen die Vereinigten Staaten hier vorgehen, sind welche, die das Völkerrecht brechen im Machtkampf gegen China. Es ist nicht nur so, dass die Vereinigten Staaten ihren Wirtschaftskrieg gegen China führen, dass sie mit Sanktionen rein operieren zu versuchen nach China. Es ist auch so, dass sie immer stärker militärisch vorgehen. Zum einen ist das Ziel der Vereinigten Staaten, offen erklärtes, offizielles Ziel, zwei Drittel ihrer, ungefähr 60% ihrer militärischen Fähigkeiten nicht mehr im atlantischen Raum, sondern im pazifischen Raum stationiert zu haben. Das war mal anders, aber das wird jetzt so. Und laut Berechnungen chinesischer Stellen ist es so, dass in einigen Bereichen die USA sogar schon zwei Drittel ihrer militärischen Kapazitäten im Pazifikgebiet stationiert haben. Das heißt also, der Schwenk hin zum Pazifik ist aus US-Sicht auch ein militärischer. Nicht nur das, die Vereinigten Staaten operieren natürlich schon längst in Asien hier, eine kleine Asienkarte. Man sieht hier das Südchinesische Meer. Das Südchinesische Meer ist ein Meer, vielleicht hat es, wenn man so will, eine ähnliche Bedeutung wie für Europa, das Mittelmeer. Da geht unglaublich viel Handel durch, es ist auch Rohstoffvorkommen. Und dieses Südchinesische Meer ist für sämtliche Anrainer inklusive China unglaublich wichtig. Die Vereinigten Staaten operieren immer wieder, ständig eigentlich inzwischen, mit ihren Kriegsschiffen im Südchinesischen Meer, offiziell unter dem Anspruch, die Freiheit der Schifffahrt, der Seefahrt zu gewährleisten. Tatsächlich ist es ein machtpolitischer Anspruch, den sie da mit ihren Kriegsschiffen markieren und natürlich was sehr Bedrohliches, wenn man fremde Kriegsschiffe bis hin zu Flugzeugträgern vor der eigenen Küste operieren hat. Stellen wir uns mal vor, einen chinesischen Flugzeugträger, der in der Ostsee vor Kiel operiert, wäre kein gutes Gefühl. Ne? Das haben die Menschen in China die ganze Zeit, dieses Gefühl. Stichwort militärisch. Es ist inzwischen, geht so weit, dass die Vereinigten Staaten Bündnisse suchen, unter anderem Bündnisse natürlich mit Japan, mit Australien, hier unten manchmal richtig zu sehen auf der Karte, und mit Indien, eine Strategie der tendenziellen Einkreisung Chinas auf dieser Linie her, die der Cursor gerade fährt. Und wenn man sich nun mal anschaut, Debatten und Äußerungen von Militärs, dann muss man feststellen, in Militärkreisen wird inzwischen relativ offen über einen möglichen Krieg zwischen den USA und China gesprochen. Es gibt sogenannte Wargames, Kriegsspiele, also übersetzt. Das sind keine Spiele, das sind auch keine einfachen Manöver. Das sind, wenn man so will, große Kriegssimulationen, wo Strategen in den USA wirklich so einen möglichen Krieg minutiös durch, ich sage jetzt auch mal, spielen, also simulieren halt. Und das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. In jüngster Zeit führen diese Wargames dazu, dass US-Strategen sagen, China hat rüstungsmäßig so weit aufgeholt, dass wir so einen Krieg nicht gewinnen würden im Moment. Wir würden auch nicht verlieren, aber nicht gewinnen. Das heißt also, so sagen es US-Strategen, wir müssen dramatisch schnell weiter aufrüsten, damit wir so einen Krieg wieder gewinnen würden. Und Militärs und Strategen diskutieren auch über die Wahrscheinlichkeit eines solchen Kriegs. Hier ein Roman, den ist er jetzt zu sehen, den James Stavridis, ein ehemaliger wirklich US-Spitzenmilitär, eine ganze Weile der ranghöchste NATO-Soldat in Europa, James Stavridis, hat vor kurzem diesen Roman hier veröffentlicht. Das ist ein Roman, 2034 heißt er, und der Untertitel A Novel of the Next World War, also ein Roman über den nächsten Weltkrieg. Und genau das ist es auch. Stavridis skizziert hier ein Szenario, wo im Jahr 2034 eben es im Südchinesischen Meer zu einem Zwischenfall kommt, aus dem sich ein Waffengang zwischen den USA und China entwickelt. Der wird sehr schnell zu einem Weltkrieg, der mit allen Ebenen geführt wird, als Cyberkrieg, auch als Weltraumkrieg und auch als Nuklearkrieg. Shanghai wird von in diesem Szenario, das er in Romanform da veröffentlicht, Shanghai wird vernichtet mit Atomwaffen in diesem Szenario, und es beginnt eine gewaltige Verwüstung, die man sich überhaupt nicht vorstellen möchte. Ja, der hat das in Romanform drucken lassen um das Thema des Suchtiers zu kriegen, weil es seiner Meinung nach wichtig ist. Und das Echo, das er bekommen hat, war so, so hat er es beschrieben kürzlich in einem Interview mit dem Spiegel, dass viele Militärs, die diesen Roman gelesen haben, dass sie gesagt haben, tolles Buch, so ist die Lage, so kann es sehr schnell werden. Nur der einzige Fehler, den du da gemacht hast, so haben sie dem Stavridis gesagt, du hast gesagt 2034, unserer Einschätzung nach ist es falsch, denn dieser Krieg wird früher beginnen, vielleicht schon in 5-6 Jahren. Das ist also Einschätzung von US-Militärs. So muss es nicht kommen. Es liegt auch an uns, das zu verhindern, dass es so kommt, natürlich. Ne? Also, das ist kein Naturgesetz. Aber so offen ist die Gefahr eines Krieges, so offen wird über einen solchen Krieg geredet. Ich denke, das müssen wir uns im Folgenden immer klar sein, auch beim Verhältnis zwischen, zwischen China und Deutschland und der EU. Gut. Zweiter Teil, also zweiter Block, um den Rahmen aufzuspannen. China versucht selbstverständlich seine Entwicklung weiter fortzuführen, sich nicht kleinkriegen zu lassen vom US-Wirtschaftskrieg, auch von den US-Sanktionen, auch von den militärischen Drohungen der Vereinigten Staaten. China setzt weiterhin auf eine rasche, wirklich wirtschaftliche und vor allem auch technologische Entwicklung, Beispiel Huawei. Huawei ist dabei, sich auf 5G zu fokussieren und dort wirklich rasant Fortschritte zu erzielen. Sie versuchen im Moment auch in die Halbleiterproduktion wieder verstärkt einzusteigen, und zwar in eine eigenständige Halbleiterproduktion, die von auswärtigen Produkten komplett unabhängig ist. Und daran arbeitet Huawei gerade und natürlich auch viele andere chinesische Hightech-Unternehmen. Das bedeutet also, China versucht, seinen ökonomischen Weg an die Weltspitze fortzusetzen. China geht wirtschaftlich nach innen so vor, dass es eben den weiteren Aufstieg vorbereitet, an ihm arbeitet. Und es geht natürlich auch nach außen gezielt vor. Hier eine Karte, das ist eine, was gleich auf dem Bildschirm ist, das ist ein großer Talent, das ist eine chinesische Weltkarte. So sieht die Welt aus chinesischer Sicht aus. Das sind Weltkarten, die man in China ganz normal überall kriegt. Da ist das Reich der Mitte, deswegen heißt es ja so, in der Mitte. Und ja, der Pazifik, wo Bush schon das pazifische Jahrhundert der Vereinigten Staaten sah, liegt hier zwischen den USA und China im Zentrum der aktuellen Weltpolitik. Und ich glaube, man kann schon sagen, auch der aktuellen schon, also der heutigen Weltpolitik. Europa hier oben am Rand. Ja, zu Europa, wie gesagt, gleich noch. Gut, China hat vor ungefähr 10 Jahren überlegt, wie es seine äußere wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt. Chinesische Unternehmen haben schon vorher angefangen zu expandieren, immer mehr zu exportieren, immer mehr Güter zu verkaufen, Geld zu verdienen damit, auch immer mehr zu investieren im Ausland. Und die Frage hat sich dann natürlich gestellt, wo investiert man schwerpunktmäßig? Und die Frage, die sich die chinesische Regierung um 2012 rumgestellt hat, auch schon 2011, war, soll man hier einfach zum Beispiel nach Südostasien weiter expandieren gezielt? Und 2011 war es ja so, da hat Obama seinen Pivot to Asia gestartet, also seinen Schwenk nach Asien. Und das war klar, dass die Vereinigten Staaten ab 2011 hier stärkere Aktivitäten entfalten würden. Und die Entscheidung, die die chinesische Regierung damals getroffen hat, war, dass man gesagt hat, man forciert jetzt nicht die wirtschaftliche Expansion in diese Region, da das dann recht rasch zu einem Crash mit den USA führen kann. Wenn die USA nach Südost- und Asien und in die Pazifikregion gehen, dann, so hat es die chinesische Regierung gesagt, dann gehen wir doch nach Westen, da wo die USA sich eher zurückziehen, nämlich nach Zentralasien, hier Richtung Mittleren Osten auch. Und daraus ist dann die Idee geworden, hier die Verkehrskorridore durch Russland, durch die Mongolei, durch Zentralasien, auch durch den Mittleren Osten in Richtung Mittelmeer, in Richtung Europa auszubauen. Und das ist das Konzept gewesen, das dann 2013 als neue Seidenstraße eben bekannt gemacht worden ist. Neue Seidenstraße ist, wenn man so will, das PR-Etikett für das Konzept, eben stärker nach Westen zu expandieren, da man in der anderen Himmelsrichtung sonst mit den USA crashen würde. Im Kern also eine defensive Strategie. Ja, dieses Konzept der neuen Seidenstraße ist bis heute ein sehr relevantes Konzept, führt dazu, dass China tatsächlich versucht, die Verkehrswege hier in diese Region stark auszubauen, auch den Handel natürlich. Verkehrswege baut man nicht aus Spaß, sondern um den Handel zu stärken, Investitionen in diese Richtung zu lenken. Das ist also sozusagen das, wenn man so will, Expansionskonzept der neuen Seidenstraße, mit dem China weiterarbeitet. Das hat für Europa Bedeutung, dazu dann gleich. Und dritter und letzter Punkt, bevor ich dann zum Hauptteil, nämlich zum Verhältnis zur EU und zu Deutschland komme. Natürlich ist es so, dass China sich auch auf den schlimmsten Fall vorbereitet, nämlich auf den Fall, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen kann. Hier eine Karte nochmal, die Asienkarte von vorhin. Es gibt verschiedene Ebenen, auf denen China vorgeht. Und das tut das erstmal auch rein defensiv. Ein wichtiger Punkt in der chinesischen Aufrüstung in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist es gewesen, ein gewaltiges Raketenarsenal zu produzieren. Das sind Raketen, die vor allem dazu dienen, etwaige Angriffe abzuschrecken. Beispielsweise sind es Antischiffsraketen, die irgendwo hier in küstennahen Gebieten stationiert sind und mit denen es möglich sein wird, dann angreifende Kriegsschiffe im Südchinesischen Meer zum Beispiel oder auch hier im Pazifik anzugreifen und zum Beispiel, um es konkret zu machen, US-Flugzeugträger schon weit vor der eigenen Küste weg ausschalten zu können, bevor man selber eben attackiert wird und zerbombt wird von den Flugzeugen, die auf diesen Flugzeugträger starten. Diese Raketenmacht ist sehr, sehr ausgebaut. Es gibt Raketen, DF-21 heißen sie, Dongfeng, also Ostwind übersetzt. DF-21D, das sind Raketen, die werden im militärischen Jargon bezeichnet als Carrier-Killer, also als Flugzeugträger-Killer, weil sie, so schätzen es Militärs ein, wirklich sehr, sehr effizient sind bei Angriffen auf Flugzeugträger und auch auf andere fremde Kriegsschiffe. Das ist ein ganz zentrales Element der chinesischen Strategie. Weiteres Element ist es, festzustellen, dass es gibt ja diese vielen Inseln und Riffe und Atolle im Südchinesischen Meer und eigentlich sind da kann man nicht viel machen. Also sämtliche Anrainerstaaten versuchen da was mitzumachen. Einige stellen dann Hotels hin, um Tourismus zu schaffen. Die meisten nutzen die aber auch militärisch und zwar einfach deswegen, denn wenn man sie selber nutzt, dann können feindliche Kräfte dort nicht zum Beispiel Raketenabschussanlagen aufstellen. Auf der anderen Seite, wenn man sie selber besitzt, dann kann man, und das ist das, was China auch vorhat, dann kann man zumindest auf einigen von ihnen auch Raketenabwehrsysteme aufstellen oder auch noch weiterreichende Schiffsabwehrraketen oder eine Luftabwehr. Das bedeutet, man kann also im Fall eines US-Angriffs schon von hier aus reagieren und muss nicht alles vom eigenen Land aus tun. Das bedeutet also, der Streit um diese Inseln und Inselgruppen im Südchinesischen Meer ist letztlich auch ein Streit um chinesische Verteidigungsfähigkeiten. Es geht aus chinesischer Sicht vor allem um ein defensives Moment. Man könnte jetzt noch weitermachen. Aus chinesischer Sicht sind, so formulieren es Strategen, ist wichtig zum Beispiel die sogenannte erste Inselkette. Das ist eine, die von Japan über Taiwan hier bis zu den Philippinen und dann da weiterreicht. Und chinesische Strategen sagen, wenn man das Gebiet, das Seegebiet bis zur ersten Inselkette kontrolliert, dann hat man das Schlimmste jedenfalls im Griff. Besser wäre es, wenn man aus der Inselkette auch noch ausbrechen könnte, um sozusagen so eine Belagerung auf dieser ersten Inselkette zu verhindern. Das ist die Sprache von Militärstrategen. Und es gibt dann noch eine zweite Inselkette, die verläuft dann ungefähr hier durch den Westpazifik. Die spielt auch eine Rolle in dieser Debatte. Ein Teil dieser zweiten Inselkette ist zum Beispiel die Insel Guam. Guam, ein US-Außengebiet, wo heute, übrigens exakt heute, die Kam Karrenbauer sich aufhält, die deutsche Verteidigungsministerin. Dazu später noch kurz ein bisschen. Ja, das ist sozusagen die Lage aus chinesischer Sicht. Die Optionen, sich militärisch verteidigen zu können, im schlimmsten Fall, sind da. Sie werden ausgebaut und China rüstet in dieser Hinsicht auch eindeutig auf, mit ganz eindeutigem Schwerpunkt auf defensiver Rüstung. Das ist der große Rahmen, der, wie gesagt, den Hintergrund bildet für die Politik Deutschlands, anderer europäischen Staaten und anderer europäischer Staaten und der EU. Die Die Gesamtlage ist aus Sicht auch der deutschen Eliten, der deutschen Machteliten, der deutschen Wirtschaftseliten, auch der EU-Machtapparate, auch der Eliten, sagen wir mal, Frankreichs oder des nicht mehr EU-Mitglieds Großbritanniens, das ist völlig klar, dass auch Europa insgesamt sich im Moment in einem Prozess des Abstiegs befindet, tendenziell. Und dass, so sind die sich, glaube ich, auch einig, dass alles versucht werden muss, diesen Abstieg zu stoppen und wenn möglich sogar umzukehren. Das heißt, die Absicht, auf Weltebene nicht abzurutschen vom eigenen Machtpotenzial her, die ist ganz klar erkennbar, machtpolitisch gesehen. Das ist nur eine Perspektive, die muss man aus einer humanistischen Sicht überhaupt nicht teilen. Es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass die alten Kolonialmächte mit nicht mal einem Fünftel der Weltbevölkerung, wenn man mal Nordamerika mit dazu nimmt, dass die die Welt weithin in ihrem Griff behalten sollen. Das ist ja ein Zustand, der sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat und alles andere als naturgegeben und meiner Ansicht nach auch alles andere als sinnvoll ist. Also so eine Dominanz einiger weniger im Weltmaßstab recht kleiner Mächte. Aber den hiesigen Machteliten geht es darum, eben ihren Machtstatus zu behalten. Muss man, denke ich, ganz klar so konstatieren. Das ist der eine Punkt, der eine Rolle spielt. Der zweite Punkt, der vor allem für die deutsche Politik, auch für die französische Politik eine wichtige Rolle spielt, ist, dass man sagt, man will auf Weltebene stark sein, und zwar eigenständig stark sein. Vielleicht im Bündnis mit den USA, das durchaus, ne, aber nicht in Abhängigkeit von den USA. Das Ziel, eine eigenständige Weltmacht zu sein, das ist meiner Interpretation nach, zumindest in der bundesdeutschen Politik, schon sehr, sehr lange erkennbar, als zuerst fernes Ziel. Deutlich geworden ist es vor spätestens 20 Jahren, würde ich sagen, also die Zeit, als die EU angefangen hat, obwohl die meisten Staaten ja auch in der NATO waren, eine eigene Streitmacht aufzubauen, sich selbst zu militarisieren. Warum macht man das, wenn die meisten eh schon in der NATO sind? Natürlich deswegen, wenn man eine eigenständige Macht, eine eigenständige Weltmacht werden will. Das ist sozusagen ein wichtiger Faktor in der Politik der EU. Heute wird das diskutiert als strategische Autonomie oder als europäische Souveränität. Die sind immer wieder auf der Suche nach Begriffen, die jetzt nicht so sehr nach Weltmacht klingen, sondern die man in der Öffentlichkeit besser vertreten kann, die man besser legitimieren kann. Aber letztlich steckt im Kern immer ein wie auch immer gearteter Weltmachtanspruch dahinter. Das sind zentrale Motive in der Politik der EU und auch Deutschlands, gerade auch Deutschlands. Naja, und die Frage ist dann, wie stellt sich das denn dann da im Verhältnis zu China? China hat vor allem für Deutschland, auch für andere europäische Staaten, aber vor allem für Deutschland, zugleich ein paar Zahlen, eine ganz eminente wirtschaftliche Bedeutung. Wie gesagt, vielleicht an dieser Stelle mal ein paar Zahlen. Laut Statistiken der EU-Kommission ist es so, dass europäische Unternehmen aktuell rund 140 Milliarden Euro in China investiert haben. Das ist eine ganze Menge. Allein 86 Milliarden Euro davon kommen aus Deutschland. Man sieht, wer in der EU wirklich das stärkste Interesse an der wirtschaftlichen Kooperation mit China hat, nämlich die bundesdeutsche Wirtschaft. Beim Außenhandel ist es so, Statistiken der EU-Kommission, zuletzt Jahreswert 560 Milliarden Euro, der Handel zwischen der EU und der Volksrepublik China. Allein der deutsche Handel, zuletzt mehr als 200 Milliarden Euro, auch da wieder ein großer Teil des China-Handels, des europäischen China-Handels, entfällt auf die Bundesrepublik. Man sieht hier schon, China ist für die Bundesrepublik sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Und wenn man jetzt mal versucht, ins Detail zu schauen, nur ein paar Eckwerte mal. China ist inzwischen für die deutsche Industrie der drittgrößte Investitionsstandort weltweit. Mit Abstand vorne dran sind noch die USA. Und man muss bei allem, was ich jetzt sage, immer im Kopf haben, die USA sind immer noch der größte Auslandsstandort der deutschen Industrie. Das Land, in dem die deutsche Industrie in diesem Land selbst die größten Profite erzielt und das Land, das strategisch am wichtigsten ist, auch für die deutsche Wirtschaft, noch in ihrer Gesamtheit. Noch, denn China steigt auf, ist schon drittgrößter Investitionsstandort mit rasch steigender Tendenz. Nummer zwei ist Großbritannien. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass im Zuge des Brexit Großbritannien früher oder später auf Rang 3 hinter China rutschen wird. Und dann befindet sich China sozusagen in seiner Bedeutung als Investitionsstandort in einer Aufholjagd gegenüber den USA, was die deutsche Wirtschaft betrifft. Ein paar Details dazu. VW, bekanntlich einer der bedeutendsten deutschen Konzerne. VW erzielt zurzeit 41% seines globalen Gesamtumsatzes in China. 41%. Das bedeutet, VW ohne China wäre ein Schatten seiner selbst, wenn überhaupt. Daimler, 29% seines globalen Geschäfts wird in China erzielt. BMW, 32%. Man kann sagen, für die gesamte deutsche Kfz-Branche, also eine Paradebranche der deutschen Industrie, ist China der mit Abstand wichtigste Markt überhaupt. Nicht nur für die Kfz-Branche. Es gibt weitere Unternehmen, wo China sehr, sehr wichtig ist, aus unterschiedlichen Branchen. Ein paar Beispiele dazu. Teilweise sind das überraschende Branchen. Adidas zum Beispiel, 22%, also fast ein Viertel seines Umsatzes wird in China erzielt. Siemens, immer noch 14% mit deutlich steigender Tendenz. Merck genauso. Andere Unternehmen aus der Computer, aus der IT-Technologie, zum Beispiel Siltronic oder Alstron, auch teilweise 40, teilweise sogar über 50% des Absatzes, des Konzernumsatzes in China. Das sind ganz, ganz wichtige Hausnummern. Und man sieht daran, ohne das China-Geschäft wären weite oder sind starke Teile der deutschen Wirtschaft vom Kollaps bedroht. Ich glaube, man muss es wirklich so hart, so scharf formulieren. Und es ist nicht nur so, dass es das Geschäft ist. Es sind darüber hinaus auch strategische Bereiche. Beispiel Bosch. Bosch, auch für Bosch ist das China-Geschäft sehr, sehr wichtig und Bosch muss sich umstellen. Als Kfz-Zulieferer ist die Umstellung auf andere Antriebstechniken, auf E-Autos oder auf Autos, die mit Wasserstoffzellen betrieben werden, ein ganz grundlegender Prozess. Und Bosch versucht im Moment bei den Wasserstoffzellen, also bei der Umstellung auf Wasserstoff, wirklich schnelle Brennstoffzellen, aber bei der Umstellung auf Wasserstoff, wirklich schnelle Fortschritte zu erzielen. Die Forschungsprojekte dazu hat Bosch gerade in China gebündelt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hat Bosch in China einen Hightech-Partner, ein Partnerunternehmen, das ebenfalls bei der Wasserstoffforschung, bei der Brennstoffzellenforschung sehr weit vorne dran ist. Zum zweiten ist es so, dass China gerade Milliardensummen in die Förderung Projekten steckt, dass also auch Bosch dort wirklich von den chinesischen Subventionen in zumindest fetter Millionen, wenn nicht sogar Milliardenhöhe profitieren kann. Und drittens ist es so, dass China die Infrastruktur für Autos, die mit Brennstoffzellen, also mit Wasserstoff betrieben werden, ausbaut. Und zwar sehr schnell ausbaut, die Tankstellen dafür landesweit ausbaut. Das, was in Europa nur sehr langsam geht. Das bedeutet, wenn man wirklich vorne dran dabei sein will bei der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Autos, muss man das eigentlich, wenn man es ernst nimmt, in China machen. Ansonsten ist man nicht ganz vorne dabei. Und so ist es in anderen Branchen auch. Das bedeutet, in vielen, zumindest einigen Branchen ist es so, wenn man vorne mit dabei sein will, muss man in China sein, weil China da schon vorne dran ist und da wirklich gewaltig rein investiert. Auch das ist ein Punkt, der für die deutsche Wirtschaft die Bindung an China sehr, sehr wichtig macht. Das wären wirklich starke Bindekräfte in den Beziehungen zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und China auf der anderen Seite. Nun ist die Lage viel komplexer, die Gesamtlage. Das hat mit zwei Faktoren zu tun. Ein Faktor ist, wenn China sich technologisch so rasch entwickelt, dass man in China mit dabei sein muss, wenn man vorne dran sein will, Stichwort Bosch und der Wasserstoff. Es ist ja auch so, dass auch chinesische Unternehmen sich natürlich rapide schnell entwickeln. Ist zum Beispiel gerade so bei den E-Autos. Bei den E-Autos ist China global schon wirklich vorne mit dabei und China hat vor, also chinesische Unternehmen haben vor, ihre Autos auch in Europa zu verkaufen. Dann aber werden sie zur Konkurrenz für die Platzhirsche, nämlich für die deutsche Kfz-Industrie. Das bedeutet also, diese Entwicklung, die die Kooperation mit China für die Industrie hochattraktiv macht, schafft gleichzeitig auch Gefahren für die Industrie, für die deutsche Industrie. Das heißt, das ist ein sehr ambivalenter, wenn man so will, fast dialektischer Prozess. Und also Strategen in der EU, auch in Deutschland, formulieren das immer so, dass sie sagen, China ist auf der einen Seite ein wichtiger Partner für die Wirtschaft, auf der anderen Seite aber auch ein zunehmend wichtiger und gefährlicher Wettbewerber, ein Konkurrent, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Und ja, nicht nur auf Unternehmensebene, auch auf geostrategischer Ebene. Stichwort, ich habe es vorhin kurz erwähnt, die neue Seidenstraße. Die neue Seidenstraße, in deren Rahmen China die Infrastruktur in Richtung Europa ausbaut, auf dem Landweg, auf dem Seeweg, durch Russland, durch den Mittleren Osten, ganz unterschiedliche Konzepte, viele verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Sie enden in vielen Fällen in Europa und sie enden dann in manchen Fällen, um zwei Beispiele herauszugreifen, hier in Griechenland, im Hafen von Athen, in Piräus, oder sie enden über Schienenstrecken auf dem Weg durchs Baltikum, durch Belarus, durch Polen, dann da in Deutschland, zum Beispiel in Duisburg, am Duisburger Hafen, wo es direkte Zugverbindungen nach China gibt, für den Handel mit China. Diese neue Seidenstraße ist eine Entwicklung, auch die bietet Chancen für die deutsche Industrie. Zum einen Chancen einfach, wenn da Schienenstrecken ausgebaut werden, wenn da Straßen ausgebaut werden. Natürlich können da prinzipiell auch deutsche Unternehmen teilnehmen, können viel Geld damit verdienen, bietet also Chancen. Und das Gesamtkonzept bietet natürlich auch gesamtökonomische Chancen, denn es macht den China-Handel letztlich günstiger, schneller, effizienter, billiger. Man kann da noch mehr Geld verdienen im China-Handel. Also auch eine sehr attraktive Entwicklung. Auf der anderen Seite, Beispiel Griechenland. Hier unten, den Hafen von Piräus, da hat COSCO, ein chinesisches Unternehmen, eine sehr lange Konzession sich gesichert, um diesen Hafen betreiben zu können. Es hat also diesen Hafen praktisch auf Jahrzehnte übernommen und es baut diesen Hafen gewaltig aus. Er ist inzwischen auf dem Weg, zum größten Hafen im Mittelmeer zu werden. Ist es sogar, glaube ich, schon. Also wenn nicht, dann ist er gerade auf der Stelle dazu. Ist eine gewaltige Entwicklung. Das war, Piräus war vor einigen Jahren noch unter Rang 10. Aber gut, also das wird ausgebaut. Und damit ist natürlich auch verbunden, dass Verbindlichkeiten politischer Art zwischen Griechenland und China entstehen. Und das wiederum bedeutet, dass die griechische Regierung in manchen Fragen auch Rücksicht auf ihren wichtigen Wirtschaftspartner China nehmen muss. Und das bedeutet aus Sicht der deutschen Machteliten, die ja schon den Anspruch haben, in der EU den Ton anzugeben, aus deren Sicht bedeutet das, dass da China sozusagen ein unerwünschter Faktor wird, dank seiner Wirtschaftsstärke. Nicht nur in der EU, auch außerhalb der EU, zum Beispiel in Serbien. Die Kooperation zwischen Serbien und China wird immer enger. Gleich noch kurz im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie was dazu. Und das ist was, was nun den deutschen Eliten auch überhaupt nicht in den Kram passt, dass China da anfängt, sich wirklich in Europa auch als ein relevanter Faktor zu positionieren. Und das ist der Punkt, spätestens der Punkt, wo nun auch Machtstrategen einsetzen, wo Machtstrategen sagen, also Strategen, die der Ansicht sind, Deutschland und die EU müssten zu einer global operierenden Macht werden, zu einem Machtfaktor auf Weltebene, zu einem eigenständigen Machtfaktor, die wollen natürlich chinesischen Einfluss möglichst abdrängen. Und daher kommt es dann auch, dass in solchen Fällen es immer sehr stark negative Reaktionen auf die neue Seidenstraße gibt, vor allem da, wo sie eben deutschen und EU-Machtansprüchen zuwiderläuft oder sie zumindest zu relativieren droht. Bei dieser ganzen ökonomischen Entwicklung kommt noch hinzu, das sind Sachen, die nehmen wir hier in Europa eigentlich sehr wenig wahr im Vergleich zu ihrer tatsächlichen Bedeutung. Es ist Ende vergangenen Jahres geschlossen worden ein großes Freihandelsbündnis. Abgekürzt RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, also regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft, so müsste man das in diesem komischen Fachausdruck übersetzen. Es ist ein Wirtschaftsbündnis aus diesen Staaten hier. Das sind China, Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland und zwischendrin die 10 Staaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, von Myanmar hier im Nordwesten über Borneo, wo ein Teil Malaysias, Indonesiens und das Sultanat Brunei angesiedelt sind, bis hier nach Papua, auf die Insel Papua, wo nur noch ein Teil Indonesiens ist. Also dieser große Staatenbund ASEAN, Teil dieses großen Freihandelsabkommens. Das Interessante an diesem Freihandelsabkommen ist, dass es ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung umfasst und knapp ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Und damit ist es das größte Freihandelsabkommen der Welt. Und das ist nun interessant, auch deswegen, weil nicht nur China, auch einige Staaten Südostasiens sehr stark wachsen, weil also ihre globale Bedeutung weiter zunehmen wird. Und Wirtschaftsstrategen sagen nun, wenn dieses Freihandelsbündnis jetzt schon das größte ist und weiter wächst, dann wird es sozusagen weltwirtschaftlich gesehen in der Lage sein, früher oder später Standards zu setzen. Standards bei Handelsnormen, vielleicht auch bei Produktnormen, wie auch immer, was in diesem Handelsbündnis ausgetauscht wird, das hat das Potenzial, sich zum, und wieder ausgetauscht wird, hat das Potenzial, sich zum globalen Standard zu entwickeln. Das bedeutet also, wenn die Entwicklung wirklich so kommt, dann wird China in diesem Handelsbündnis, das die stärkste Macht ist, praktisch zum globalen Trendsetter. Und das ist natürlich etwas, was für die Wirtschaft im alten Westen bedrohlich ist. Nur wenn man nicht mehr den Ton angibt, sondern wenn jemand anders den Ton angibt. Auch das ist ein Punkt, wo Strategen, machtpolitische Strategen, wieder sagen, da muss man doch irgendwie dem was entgegensetzen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz dazu ist das Investitionsabkommen zwischen der EU und China, das Ende vergangenen Jahres im Wesentlichen fertiggestellt wurde, aber längst noch nicht verabschiedet ist und im Moment vom Europaparlament auf Eis gelegt worden ist, dazu gleich. Aber dieses Investitionsabkommen würde wiederum die Wirtschaften der EU und Chinas enger zusammenbringen und dadurch natürlich nicht nur deutschen Unternehmen konkrete Investitionschancen schaffen, sondern auch sozusagen ihr Gewicht in diesen globalen Gesamtzusammenhängen wieder stärken. Also aus Sicht der deutschen Industrie ein sehr, sehr wünschenswertes Abkommen, ganz eindeutig so. Es liegt gerade auf Eis. Warum? Das liegt daran, dass im Zuge des Machtkampfes gegen China, also wie gesagt, die Wirtschaft starkes Interesse der Zusammenarbeit, bei allen Konkurrenzmomenten, die sich da anbahnen, aber Strategen trotzdem bedacht, eben China nicht zu stark werden zu lassen auf Weltebene, sondern eben China machtpolitisch möglichst ein bisschen runterzuhalten, um eben selbst mit Hilfe der EU eben einen Weltmachtanspruch aufrechterhalten zu können. Auf solche Machtstrategien geht es zurück, dass inzwischen auch die EU angefangen hat, auf Sanktionsebene gegen China vorzugehen. Es wurden kürzlich die ersten direkten Sanktionen seit dem Tiananmenplatz 1989 verhängt von der EU gegen chinesische Stellen. Und nun ist es aber so, dass China sich solche Sanktionen, deren völkerrechtlicher Status nun eigentlich auch wieder schwierig ist, wenn man sich überlegt, dass die EU es sich damit anmaßt, Rechtsverhältnisse innerhalb Chinas zu beurteilen. Aber gut, mal abgesehen davon, ist es so, die EU hat jetzt diese Sanktionen verhängt und China lässt aber das nicht mehr mit sich machen. China hat deutliche Gegensanktionen verhängt, die schärfer ausgefallen sind als die EU-Sanktionen. Sanktioniert wurden einzelne Europaabgeordnete, die sich besonders hervorgetan haben mit der Forderung von einem harten Vorgehen gegen China. Sanktioniert wurde auch ein Think Tank in Berlin, der sich mit China beschäftigt. Die Sanktionen haben auf unterschiedlicher Ebene in der EU schon ziemlich reingehauen. Und da hat das Europaparlament dann gesagt, wenn unsere Abgeordneten und sogar einen Ausschuss betroffen von den Sanktionen, wurde auch der Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments. Wenn also, so sagt es das Europaparlament, wir so stark getroffen werden von den chinesischen Sanktionen, dann blockieren wir. Und dann, so sagt, hat es das Europaparlament beschlossen, dann blockieren wir das Investitionsabkommen mit China. Es liegt also im Moment auf Eis und man wird sehen müssen, wie der Kampf um dieses Abkommen in Zukunft weitergehen wird. Die Sache ist, wie man sieht, schwierig. Ne? Es gibt, ich habe es erwähnt, eben starke Interessen, vor allem in Deutschland, an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China. Bei allen Bedenken, die es gibt, weil chinesische Unternehmen ja auch stark werden und Konkurrenten werden. Und gleichzeitig ist es ja so, dass Machtstrategen sagen, die EU soll Weltmacht sein. Deswegen wollen wir versuchen, dass China möglichst nicht stark wird. Das heißt also, ein machtpolitisches Vorgehen gegen China wird auch zunehmend angestrebt. Und das alles zusammenzukriegen, diese Widersprüche, die wirklich widersprüchlichen Faktoren, das hat die Bundesregierung versucht in ihren Leitlinien zum Indo-Pazifik, die im vergangenen Jahr verabschiedet wurden, Anfang September 2020. Die Leitlinien zum Indo-Pazifik sehen vor, um ein paar wichtige Punkte rauszugreifen, dass die Wirtschaft weiterhin mit China zusammenarbeitet, insofern sie dort Profite erzielen und Hightech-Fortschritte machen will. Also das sieht diese Indo-Pazifik, diese Leitlinien zum Indo-Pazifik, sehen das weiterhin vor. Gleichzeitig wird vorgesehen, dass man aber versucht, die doch inzwischen gegebene wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu verringern. Dadurch, dass man, das ist im Moment die Idee, dass man mit anderen Ländern der Region stärker zusammenarbeitet, zum Beispiel mit den ASEAN-Ländern, diesen südostasiatischen Ländern hier, auch mit Indien, dass man mit Indien eben stärker zusammenarbeitet. Auch das ist eine Idee, natürlich mit Japan und Südkorea, auch mit Australien, um eben ja nicht mehr so stark angewiesen zu sein auf das Geschäft mit China. Die Leitlinien zum Indo-Pazifik gehen aber drüber raus. Die sagen nicht nur, wir wollen mit anderen Ländern des, wie man heute sagt, Indo-Pazifik, also dieser Riesenregion hier, enger zusammenarbeiten, des gesamten Gebietes, sondern wir wollen dort auch militärisch aktiv werden. Auch das ist in diesen Leitlinien zum Indo-Pazifik enthalten. Militärisch stärker aktiv werden, um auch militärisch ein, so sagen wir es, Gegengewicht gegen China bilden zu können. Wie das konkret aussieht, das kann man wirklich ganz aktuell im Moment erkennen. Hier nochmal die Karte, auf der ich vorhin das Südchinesische Meer gezeigt habe, in dem US-Kriegsschiffe präsent sind und dort ihren Machtanspruch markieren, in dem China versucht, auf einigen dieser kleinen Inseln und Atolle und Riffe Verteidigungsanlagen aufzubauen, um einen etwaigen US-Angriff frühzeitig und weit vorne abwehren zu können und wo inzwischen in zunehmendem Maß auch europäische Kriegsschiffe aktiv sind. Vor 5-6 Wochen war es so, dass die französische Marine ein Manöver gestartet hat, jetzt noch nicht im südchinesischen Meer, aber hier im Golf von Bengalen. Hier hat die französische Marine gemeinsam mit den Marinen Indiens, Australiens, Japans und der Vereinigten Staaten ein Manöver abgehalten. Kleine Randbemerkung, Indien, Australien, Japan, USA, das ist so ein Viererpakt, das ist das sogenannte Quad, Quadrilateral Security Dialogue, also Vierer Sicherheitsdialog, und immer wenn Strategen von Sicherheit reden, dann meinen sie eigentlich Unsicherheit, nämlich Militär. Das ist also ein Pakt, der, dieses Quad ist ein Pakt, der eine starke militärische Komponente enthält gegen China, und mit denen zusammen hat Frankreich hier ein Marinemanöver exerziert. Hier ist gerade eben, also hier jetzt in Großbritannien, wo ich lebe, ist gerade eben aufgebrochen der neue britische Flugzeugträger, die Queen Elizabeth. Dieser Flugzeugträger mit einer gesamten sogenannten Kampfgruppe, also so ein Flugzeugträger wird ja immer begleitet von mehreren Kriegsschiffen, die sind zusammen aufgebrochen Richtung Indischen Ozean und werden dann weiterfahren durch das Südchinesische Meer bis nach Japan und hier in diese Gebiete hinein. Das heißt also, Großbritannien wird mit einem Flugzeugträger in Kürze seine Macht in Asien und der Pazifikregion zu demonstrieren versuchen. Also eine militärische Machtdemonstration. Und noch dazu, im August wird die Fregatte Bayern, also eine Fregatte der deutschen Marine, aufbrechen, auch genau in diese Region. Sie wird fahren durch den Indischen Ozean, dann hier bis durch die Straße von Malakka bis nach Australien hier runter. Sie wird dann weiterfahren nach Japan, dort Manöver mit der japanischen Marine durchführen, sich beteiligen an der Überwachung des Waffenembargos gegen Nordkorea und dann durch das Südchinesische Meer zurückfahren und dort auch eben eine Machtdemonstration vor der chinesischen Küste zelebrieren. Ich meine, das ist, wenn man so will, die Kanonenbootpolitik, die das alte Kaiserreich sich geleistet hat. Mit dem Unterschied, das alte Kaiserreich war damals eine aufstrebende Macht. Heute ist in den ganz großen Linien gesehen Europa eher eine niedergehende Macht, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie in den vergangenen Jahren sich abgespielt hat. Zur Vorbereitung dieser Fahrt der Fregatte Bayern ist gerade jetzt in diesen Tagen die Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutsche Verteidigungsministerin, in der Region unterwegs. Sie war Mittwoch und Donnerstag in Südkorea, hat dort Gespräche über die künftige Rüstungs- und Militärkooperation geführt und sie ist jetzt weitergeflogen und heute dann angekommen auf Guam, im Westpazifik gelegen. Guam, eine kleine Insel, die eigentlich, abgesehen von ein bisschen was Touristischen, eigentlich nur ein gewaltiger US-Militärstützpunkt ist. Das ist einer der Militärstützpunkte, der für den Transport von US-Truppen aus den USA in Richtung Ostasien ganz entscheidend ist. Und einer der Stützpunkte, von denen aus US-Langstreckenbomber starten würden, wenn sie hier Richtung China aufbrechen würden. Also da fällt sich die Kramp-Karrenbauer heute auf. Zur Vorbereitung eben der Fahrt der Fregatte Bayern in genau diese Region. Wenn man sich jetzt noch mal in Erinnerung ruft, dass der Konflikt zwischen den USA und China einer ist, von dem US-Militärs sagen, das kann schon in wenigen Jahren zum Krieg führen, dann denke ich, kann man sich die Brisanz ausmalen, die der Besuch der Kramp-Karrenbauer auf Guam, wo wirklich nichts ist als Militär eigentlich, die der wirklich beinhaltet, dieser Besuch. Das heißt also, parallel zu dem Versuch, wirtschaftlich weiter zu kooperieren, gibt es einen ganz klaren Versuch, das chinesische Erstarken einzudämmen, auf allen Ebenen mit Sanktionen, mit anderen Machtmitteln und letztlich sogar mit militärischen Machtmitteln. Das ist ein ganz, ganz widersprüchlicher Prozess. Diese widersprüchlichen Elemente kommen aus einer widersprüchlichen Interessenlage heraus, die in den deutschen Eliten und in den Machteliten der EU vorhanden ist. Das wäre sozusagen die Robbelage der deutschen und europäischen Außen- und Wirtschaftsbeziehungen nach China. Abschließend noch ein kleiner Punkt, ein letzter Punkt, der sich auf die aktuelle Pandemie bezieht. Die Covid-19-Pandemie, die Corona-Pandemie, ist ja eine, die die Entwicklung seit dem vergangenen Jahr wirklich ganz dramatisch überall zum Wanken bringt. Man kann zwei, drei Sachen dazu sagen. Die erste Sache wäre, dass die Pandemie in China ja relativ rasch erfolgreich bekämpft wurde. Was zur Folge hatte, dass China die einzige große Wirtschaftsmacht weltweit war, die im letzten Jahr wachsen konnte, die also ein Wirtschaftswachstum erzielt hat. Alle anderen großen Volkswirtschaften sind eingebrochen. Und Berechnungen von Wirtschaftsforschungsinstituten sagen inzwischen, das hat die chinesische Aufholjagd gegenüber den Vereinigten Staaten auch in absoluten US-Dollar-Werten, vorhin hatte ich ja auf der Grafik die Kaufkraftparitäten, aber auch in absoluten US-Dollar-Werten wird es nach jüngsten Berechnungen so sein, dass China schon 2029, vielleicht sogar schon 2028 die Vereinigten Staaten überholen wird, als größte Wirtschaftsmacht weltweit in absoluten Dollar-Werten. Das wird dann immer noch so sein. China hat ja 3-4-mal so viele Einwohner wie die USA. Und von daher ist natürlich die Wirtschaftsleistung pro Kopf der Bevölkerung immer noch viel geringer. Und die Bevölkerung in China wird dann immer noch längst nicht so wohlhabend sein wie die US-Bevölkerung. Aber natürlich als Machtfaktor, als Weltebene, wird China weiter und immer weiter aufsteigen. So ist das ökonomisch. Und diesen Prozess hat die Pandemie jetzt noch beschleunigt. Dadurch, dass China sie schnell in den Griff gekriegt hat, der Westen eigentlich bis heute nicht wirklich. Ein zweiter Punkt, und mit dem möchte ich dann schließen, ist der, dass es längst natürlich eine weitergehende Rivalität gibt. Das war schon im vergangenen Jahr so. China hat, nachdem es die Pandemie halbwegs im Griff hatte, sehr schnell angefangen, zum Beispiel medizinische Schutzausrüstung ins Ausland zu liefern. Also Schutzausrüstung, die man brauchte, von Masken bis hin zu Kleidung für Ärzte und Ärztinnen. Das war ja bekanntermaßen überall Mangelware. Und China hat dann sehr schnell angefangen, das zu exportieren, das heißt eben andere Länder zu beliefern. Und China hat auch wirklich nicht nur Hilfslieferungen geleistet, sondern auch Ärzteteams zur Unterstützung anderer Länder entsandt. Zum Beispiel nach Italien. Es ist ein chinesisches Ärzteteam im März vergangenen Jahres nach Italien gereist, ausgestattet mit einer großen Ladung an Schutzausrüstung, Masken und allen möglichen anderen, Sauerstoffgeräten zum Beispiel, und hat auch dort im Kampf gegen die Pandemie geholfen. Und das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Ein Faktor, der ist jetzt eigentlich gar nicht mal wirklich ein politischer, ich finde ihn aber trotzdem wirklich wichtig. Das ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten, wenn nicht überhaupt gewesen, dass China in der Lage gewesen ist, europäischen Staaten zu helfen. Und helfen heißt ja immer, man kann etwas, was der andere gerade nicht kann. Man kann jemanden unterstützen, man ist in einer Position der Stärke. Und das ist für China in dieser Form gegenüber den Staaten Europas wirklich eine neue Erfahrung. Und das nicht nur auf abstrakter machtpolitischer Ebene, das ist auch für die handelnden Menschen was völlig Neues. Wenn sie wahrnehmen, dass sie nach Europa, in das starke, mächtige Europa fliegen können und dort helfen aus China. Ein ganz wichtiger Faktor, wie ich finde. Und in der europäischen Darstellung, in der Mediendarstellung, auch in politischen Äußerungen, ist das dieser Faktor, der irgendwie darauf hindeutet, dass man auf Augenhöhe gelangt. Also eigentlich was, wie ich finden würde, Positives. Das ist überhaupt nicht behandelt worden. Es ist stattdessen gesagt worden, China würde Maskendiplomatie betreiben. Das heißt also versuchen, sich weltweit aufzuspielen, also die Hilfslieferungen machtpolitisch auszunutzen und praktisch andere Länder über seine humanitäre Hilfe in Abhängigkeit zu bringen. Das ist natürlich ein Faktor, der eine Rolle spielt, aber das machen westliche Staaten ja überhaupt nicht anders, muss man dazu sagen. Das ist ein Faktor, der leider eine Rolle spielt, und den einseitig China anzulasten, ist eine bittere Geschichte, wie ich finde. Und genau dasselbe findet aktuell mit den Impfstoffen statt. Hier eine ganz aktuelle Karte, Our World in Data, ganz bekanntes Ding, zumindest hier in Großbritannien. Wahrscheinlich kennt auch die eine oder der andere von euch diese Karte, auf der man eben die jüngsten Statistiken zum Stand der Impfungen zum Beispiel nachlesen kann. Man sieht hier, je dunkler eingefärbt, desto weiter sind die jeweiligen Länder mit dem Impfprozess. Der Punkt, auf den ich aber eingehen möchte, ist vor allem der, dass die Frage natürlich ist, es gibt Länder, die haben ihre eigene Impfstoffproduktion. Zum Beispiel in der EU werden Impfstoffe produziert, in Großbritannien werden Impfstoffe produziert, in den USA werden Impfstoffe produziert, in China und in Russland werden Impfstoffe produziert. Wo, um Himmels Willen, kriegen aber die anderen Länder ihre Impfstoffe her? Das ist der große Teil der Welt, der eigentlich erstmal abgeschnitten ist von den Impfstoffen. Und wenn man jetzt schaut, wer die Welt sozusagen beliefert mit Impfstoffen, dann muss man feststellen, zum einen tut es die EU, sie tut es aber in einem viel geringeren Maße, als sie es behauptet. Die EU behauptet ja eine dreistellige Zahl von Impfdosen ins Ausland geliefert zu haben. Das stimmt auch, aber sie hat den großen Teil davon geliefert nach Japan, nach Großbritannien, nach Kanada, also in die reiche westliche Welt, wenn man so will, und ihre Verbündeten in Japan. Das ist sozusagen der Großteil der Lieferungen der EU. Der Hauptteil der Lieferungen in die ärmeren Staaten kommt nicht aus der EU. Das ist nur eine kleine Menge. Ein gewisser Teil ist aus Indien gekommen. In Indien, Indien galt lange Zeit und gilt heute noch als Apotheke der dritten Welt, nur so sagt man es. Es gibt in Indien große Pharmakonzerne, die vor allem Generika herstellen können, also Produkte, die es schon gibt, die, deren Patente abgelaufen sind, die man jetzt aber nutzen kann, um vor allem, in Indien gibt es auch relativ niedrige Löhne, das heißt also, die Preise können niedrig gehalten werden, die Weltmarktpreise, um dann eben ärmere Länder zu beliefern. In Afrika, in Südamerika, also in Lateinamerika, in Südostasien, ne? Indisches Ziel. Ein Teil dieser Pharmakonzerne, vor allem das inzwischen eigentlich recht bekannte Serum Institute of India in Pune, unweit von dem hier bekannteren Mumbai, in Bombay gelegen, die haben wirklich auf Teufel komm raus Impfstoffe produziert und einen großen Teil davon exportiert. Insgesamt fast 70 Millionen Dosen, im Weltmaßstab immer noch nicht viel, aber doch einiges. Inzwischen können sie das nicht mehr, denn Indien, das macht weltweit Schlagzeilen, versinkt selbst in der Pandemie, braucht alle kriegbaren Impfstoffe, alle erhältlichen Impfstoffe für sich selbst, um aus dieser fürchterlichen Zeitenwelle der Pandemie irgendwie rauszukommen. Das heißt also, Indien fällt als Lieferant der ärmeren Länder aus. Indien übrigens, das in Lizenz produziert hat, den AstraZeneca-Impfstoff, der an der Universität Oxford entwickelt wurde, also sozusagen in diesen globalen Kategorien ein Impfstoff aus der westlichen Welt. Und Indien ist auch wirklich offensiv und verbal und explizit mit dem Anspruch aufgetreten, einen westlichen Impfstoff in den ärmeren Ländern zu verbreiten und damit China Konkurrenz zu machen. Haben die offen so gesagt, bis hin zu Regierungspolitikern. Und der Hintergrund ist, dass tatsächlich China das Land ist, das weltweit die meisten Impfstoffe in ärmere Länder und in Schwellenländer liefert. Insgesamt hat China inzwischen, ich habe nicht den ganz aktuellen Stand, der Stand von vor 10 Tagen war ungefähr 240 Millionen Dosen geliefert gehabt in ärmere Länder und in Schwellenländer. China baut zum Beispiel in São Paulo, aber auch in Marokko oder auch in Indonesien eine eigene Impfstoffproduktion auf, wo jeweils einheimische Pharmaunternehmen einen chinesischen Impfstoff in Lizenz letztlich herstellen dürfen. Das wird schrittweise aufgebaut, ist noch nicht fertig, aber kommt. Und das bedeutet, dass tatsächlich in dieser entstehenden Impfstoffrivalität, die ja wirklich sowas von unwünschenswert ist, ne? Also dass sich selbst im Medium des Kampfes gegen diese fürchterliche Pandemie, dass da noch Rivalitäten ausgetragen werden. Aber klar, werden sie auch da ausgetragen. Und im Rahmen dieser Impfstoffrivalität ist es inzwischen so, dass China da rasche Fortschritte macht. Laut Auffassung einer ganzen Reihe von Beobachtern und Experten und jetzt nicht nur US-Kritikern ist es so, dass es daran liegt, dass der Biden vorgeschlagen hat, jetzt endlich mal die Patente weltweit freizugeben. Denn wenn man die Patente nicht weltweit freigibt, wird es für den Westen sehr schwer sein, in dieser Impfstoffrivalität gegen China zu bestehen. Also das ist der Hintergrund dafür. Man wird sehen, wie sich das alles weiterentwickelt und es kommt immer anders als gedacht, aber das wäre sozusagen der Ist-Stand. Ich würde an dieser Stelle jetzt mal aufhören mit dem wirklich hochkomplexen Verhältnis zwischen Deutschland und der EU auf der einen Seite und China auf der anderen Seite und das Ganze eingebettet in die eskalierenden Spannungen zwischen China und den USA. Und ich würde jetzt sagen, erstmal danke fürs Zuhören und wir können jetzt noch beliebig über dieses weite Thema weiter diskutieren.